Ich begrüße Sie auch recht herzlich und ich möchte mich schon jetzt, bevor ich es nachher vergesse, bei Frau Pfanne und Frau Neumeier herzlich bedanken für die tolle Vorbereitung von dem Abend heute. Und ich bin froh, dass ich der Einzige, nicht dass ich das Einzige bin, sondern dass ich keine Maske tragen brauche. Ich weiß, wie das anstrengend ist für Sie, mit der Maske hier zu sitzen, aber so ist es einfach in Deutschland, in Österreich und auch sonst wo. Müssen wir einfach damit im Moment leben. Ich sage Ihnen erst mal am Anfang ein paar Worte zu mir persönlich, damit Sie wissen, wer ich bin. Also ich heiße Norbert Nietzsche, ich bin 65 Jahre alt. Ich habe vor 34 Jahren eine Tochter am plötzlichen Kindstod verloren, im Alter von 6 Monaten. Das Mädchen heißt Hanna. Sie war morgens tot im Bett gelegen. Und wenn man sich nur diese kurze Zeitspanne vorstellt, wenn man morgens um 7 ein totes Kind findet, bis mittags um 12 Uhr, was da alles passiert, von Polizei, Staatsanwaltschaft, Rettungsdienst, Kriminalpolizei, die kamen, Bestatter, Pfarrer. Also es war so schnell, diese wenigen Stunden, und so traumatisierend, dass sie mich bis heute prägen. Also auch heute denke ich immer noch an den Geburtstag, an den Todestag und habe immer noch Herzklopfen, obwohl das jetzt schon 34 Jahre her ist. Ja, ich hatte damals nur zwei Töchter noch, also die sind 7 und 9 Jahre alt gewesen. Eine meiner Töchter hat dann dieses Bild gemalt, ziemlich bald nach dem Tod von der Hanna. Und ich hatte das Glück, dass ich nach einem Jahr noch einen Sohn bekommen habe. Es war mit großer Angst verbunden, das erste Jahr, denn ich wusste nicht, ob er das überlebt. Ich bin oft ins Bett gegangen, hatte riesige Ängste dabei und war sehr verunsichert in diesem ersten Jahr. Und heute sitzt er auch hier im Publikum und ich bin froh, dass es ihm gut geht. Und ich glaube, wenn er bei mir zu Hause schlafen würde, würde ich manchmal immer noch auf die Brust langen, ob alles in Ordnung ist. Also es gibt eine große Verunsicherung, wenn sowas passiert. Ich hatte Sonderpädagogik studiert, habe 15 Jahre eine Klinikschule geleitet am Uniklinikum in Ulm, in der ich Kinder unterrichtet habe, die sowohl onkologisch krank waren, Knochenmark transplantiert waren oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie besucht haben. Ich hatte 20 Lehrer, die am Bett oder in der Kinderpsychiatrie, in einer speziellen Schule, diese Kinder unterrichtet haben. War dann anschließend 10 Jahre Schulamtsdirektor an einem staatlichen Schulamt und bin dann vorzeitig in den Ruhestand gegangen und mache seit 2 Jahren eine Ausbildung als Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Also ich habe ein sehr buntes Leben bereits gehabt und hoffentlich noch, so Gott will, noch lange vor mir. Ich hatte lange Zeit auch Trauergruppen geleitet. Ich habe erst mit 55 zu diesem Thema promoviert. Erzähle ich Ihnen nachher auch mehr darüber, und zwar gerade über die Trauerarbeit von Eltern und Geschwistern nach dem Tod eines Kindes. Ich mache im Moment sehr viel Akutbegleitungen, also wenn Kinder versterben sehr früh, bin ich froh, wenn man mich sehr bald ruft, möglichst nach 1-2 Tagen, weil wenn ein Kind erstmal beerdigt ist, dann kann man manche Dinge nicht mehr nachholen, die man hätte vielleicht machen können, um besser in die Trauerarbeit zu kommen. Das waren nur ein paar Worte zu mir und ich freue mich, wenn Sie nach der Stunde viele Fragen haben. Sie können wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich die meisten beantworten kann, aber wir versuchen es einfach. Gut, ich habe mir 3 Teile vorgestellt heute, damit man es gut versteht. Und zwar, ich habe lange darüber nachgedacht, ich glaube, dass man die Trauer von einem Kind muss man systemisch betrachten. Man kann nicht nur diese Trauer des Kindes sehen, sondern muss gut schauen, in welchem Umfeld war das Kind, was war mit den Eltern, wie trauern die Eltern. Man sagt nicht ohne Grund, Geschwisterkinder sind doppelte Verlierer. Die verlieren nach dem Tod von dem Bruder und der Schwester sowohl den Bruder und die Schwester, als auch für lange Zeit unter Umständen die Eltern, weil die so gefangen sind in ihrer eigenen Trauer und nicht gut im Kontakt sind zu den überlebenden Kindern. Ein großes, großes Problem, diese Einsamkeit von Geschwisterkindern, die so still sind. Und ich glaube, wenn ich heute wieder eine Doktorarbeit schreiben würde, würde ich die schreiben mit dem Thema Geschwisterkinder, weil die besonders darunter leiden und so furchtbar vergessen sind nach dieser Zeit. Es gibt George E. Bonanno, der hat ein Buch geschrieben, Die andere Seite der Trauer. Der hat was Interessantes mal sich angeschaut. Und zwar, der hat auch in New York bei dem 9/11 mal ganz viele Angehörige gefragt, ich glaube Tausende, und sowohl Betroffene als auch Leute, die ziemlich nah an diesem Unglücksstelle waren, und hat die sehr früh interviewt und nach einiger Zeit wieder interviewt. Und der hat was Interessantes festgestellt, und zwar, wenn es was ganz Schlimmes im Leben passiert, dann kann man sagen, ein Drittel der Menschen schafft es von alleine wieder in die Spur zu kommen. Ich denke dabei auch gerade im Moment an den Ukraine-Krieg zum Beispiel, der sehr, sehr belastend ist für diese Mütter, für diese Kinder, für diese Väter, also für die ganzen Familiensysteme. Dennoch hat er festgestellt, an einer großen Zahl von Untersuchungen, dass ein Drittel es durchaus auch alleine wieder schafft, mit sich, ich nenne es, in die Spur zu kommen. Ein Drittel braucht Impulse. Das ist zum Beispiel, kann es mal ein Psychologe, eine Psychologin sein, es kann eine Selbsthilfegruppe sein, es kann gute Freunde sein, also verschiedene Menschen, die auch ein bisschen vielleicht mit Abstand mit einem darüber reden. Und dann geht es auch einigermaßen. Aber das Problem sind die anderen Drittel, die einfach mehr brauchen. Die sind eigentlich extrem gefährdet und da passieren Dinge, die... Von denen hört man dann einfach oft gar nichts mehr. Die verschwinden so mit sich von der Bildfläche. Ich hatte mal, Focus Online hat mal einen Artikel mit mir gemacht und die haben den genannt, Zeit heilt alle Wunden, ist Quatsch. Vater denkt auch noch nach Jahren jeden Tag an seine tote Tochter. Das war ein längeres Interview, wo ich dann gemerkt habe, an den Rückmeldungen von betroffenen Eltern, oh Gott, das ist ein Thema, das ist sehr virulent, aber sehr still. Ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht, und zwar zum besser vorstellen. Genau genommen ist es so bei dem Todesfall. Am Anfang sind wir mit unserer Resilienz, die mehr da ist, weniger da ist, wir haben gute Eltern oder schlechte Eltern, wir sind gut eingebunden im Familiensystem oder weniger gut eingebunden, wir haben eine gute Partnerschaft oder eine schwierige Partnerschaft. Also viele, viele verschiedene Bedingungen, die eine Rolle spielen. Und wenn es dann passiert, in diesem Fall, weil unser Thema ist ja, wenn ein Kind stirbt, gibt es eigentlich erstmal einen heftigen Absturz. Eine tiefe Erschütterung und das ist fast bodenlos. Also man denkt jeden Tag, es kann doch nicht noch schlimmer kommen und es wird noch schlimmer und es wird noch schlimmer und es ist einfach wie wenn man von einem Flugzeug rausspringt und der Schirm öffnet sich nicht richtig. Aber irgendwann ist der Punkt mal ganz weit unten und dann wird es sehr spannend, weil es gibt Menschen, das wäre hier bei der Folie nur gezeigt, finden in ihr altes Gleichgewicht durchaus wieder zurück. Also die können auch wieder weitermachen wie zuvor und manchmal merkt man es ihnen nicht mal richtig an, dass sie so ein schlimmes Lebensereignis hatten. Manche allerdings, die finden nicht zurück in dieses Gleichgewicht und verlieren sich dabei. Alkohol, Depressionen, ungepflegt werden, sich vernachlässigen, im Beruf kein Interesse mehr haben. Mit dem Partner gibt es dann häufig Spannungen oder mit der Partnerin. Also da passieren dann Dinge, die fast ein bisschen selbstzerstörerisch sind. Es gibt aber auch die Leute, wie ich es auch geworden bin, Gott sei Dank, die das ganzen Prozess eher als Wachstumsschmerzen erlebt haben. Wachstumsschmerz in dem Sinne, ich habe die Chance gehabt, ich durfte an diesem Schicksal wachsen. Ich bin nicht zerbrochen dran, sondern denke heute, ich bin stärker, als ich vorher war, in mir selber. Und in den Selbsthilfegruppen, die ich geleitet hatte, haben sich die Eltern oft immer wieder so schwankend bewegt. Die haben gesagt, die bewegen sich zwischen Aufgeben und Normalität. Und es hat oft sehr große Sprünge gegeben, schnell hin und her, die viel Unruhe bewirkt haben und keine Sicherheit gegeben haben. Es gab auch Eltern, die hatten wieder ein relativ gutes Level für sich erreicht, die dann plötzlich wieder abgestürzt sind, aufgrund irgendeinem Ereignis oder einem Trauma, das dann wieder plötzlich sich wiederbelebt hat. Ja, also es gab ja lange Zeit, haben die Trauerforscher in Phasenmodellen gedacht, die ich nur kurz anschneiden will. Bekannt für Sie ist sicherlich das Modell von Kübler-Ross und von Kast. Es gibt auch viele, ich habe glaube ich 200, 300 verschiedene Phasenmodelle entdeckt, die früher, sage ich bewusst, eine große Rolle gespielt haben, die wenigstens in dieser Angst ein Stück weit auch eine Sicherheit gegeben haben, die immer abgelaufen sind, wie nicht wahrhaben wollen, Zorn oder aufbrechende Emotionen, dass man sich mit sich verhandelt und sich wieder trennt, auch von dem Verstorbenen, und wo man dann aber irgendwann auch einen neuen Selbst- und Weltbildbezug gefunden hat. Nur in manchen amerikanischen Untersuchungen war es eben nicht der Fall, dass Zorn da war. Und die sind dann zur Frau Kübler-Ross gegangen und haben gesagt, hallo, ich bin gar nicht zornig geworden, bin ich denn normal? Also die sich nicht an dieses Phasenmodell gehalten haben, sondern einfach ihr Modell durchgelebt haben. Ich habe auch viele Eltern erlebt, die sich einfach stark zurückgezogen haben und in der Stille viel bessere Erfahrungen gemacht haben, als wenn sie in die Offensive gehen. Also auch Stille kann ein Moment sein, das eher heilend ist, anstatt zerstören. Kommt immer auf jeden Einzelnen von uns an, was er braucht. Heutzutage denken wir eigentlich überwiegend in der Trauerforschung an Traueraufgaben. Also an Aufgaben, die man durchaus so bewältigen kann und die einem helfen in der Trauer. Und die sind eigentlich relativ klar. Der erste Punkt ist sicherlich, dass wir lernen müssen, den Verlust der Realität zu akzeptieren. Ich halte immer wieder Vorträge bei Notfallseelsorgern, die mir dann berichten, die Eltern erzählen immer das Gleiche, immer wieder. In der Selbsthilfegruppe, wenn jemand Neues kommt, immer wieder die gleichen Geschichten, die einfach wieder lebendig gemacht werden müssen, damit man sie wenigstens einigermaßen begreifen kann. Also deshalb halte ich das für wichtig, dass man auch diesen Verlust mit sich einfach nochmal auch ausmacht und auch akzeptieren muss. In dem Punkt, den Trauerschmerz erfahren, sage ich nachher gleich nochmal was. Das heißt aber auch, er muss anerkannt werden. Es ist nicht gut, wenn man zum Beispiel Eltern dann auch sagt, jetzt ist es aber mal gut nach einem Jahr. Es können Sie mal wieder aufhören, dann so einen kleinen Altar zu haben. Oder es räumen Sie endlich mal das Kinderzimmer weg von dem Kind und die Schuhe, die da im Gang stehen. Ich habe Eltern erlebt, die haben 4, 5 Jahre immer noch die Zahnpasta und die Zahnbürste von ihrem Kind im Bad stehen, und es gibt dabei kein richtig oder falsch, sondern es muss einfach zu jedem selber passen. Deshalb ist es ganz schwierig, wenn irgendwelche Leute kommen und sagen, es muss jetzt ein Ende haben mit dieser Trauer. Manches dauert länger, manches weniger lang. Und ich habe auch Eltern erlebt, die haben ihr Kind direkt nach der Geburt verloren. Die haben jahrelang ganz schwer getrauert. Und Eltern, wo das 15-jährige Mädchen sich das Leben genommen hat, konnten relativ schnell wieder ins Leben finden. Also man kann dann überhaupt nicht sagen, ob da ein kurzes Leben oder ein langes Leben irgendwas zu bedeuten hat. Ja, dann der nächste Punkt wäre natürlich, sich auch an die Umwelt anpassen, wo der die Verstorbene fehlt. Und da geht es natürlich darum, dass man auch Hilfe braucht, die Hindernisse bei der Wiederanpassung an die veränderte Situation zu überwinden. Da gehört natürlich auch dazu, Mensch, irgendwann musst du auch mal wieder arbeiten gehen, einkaufen gehen. Du musst auch wieder zu deinen Kindern auf den Elternabend gehen, wenn es noch andere Kinder gibt. Du musst vielleicht auch mal wieder Sport treiben. Also du kannst dich nicht einfach nur abkapseln und es sozusagen so tun, als ob die Welt noch ist wie zuvor. Und das Nächste, da kommen wir nachher noch öfters drauf, der oder dem Toten einen neuen Platz zuweisen und weiterleben. Dem Toten soll ein neuer, geeigneter Platz zugewiesen werden, der auch Platz für andere, neue Bindungen zulässt. Schwieriger Punkt, Sie kennen das vielleicht auch alle bei Trennungen, bei Scheidungen, dass dann auch manchmal der Partner, die Partnerin immer noch an seinem früheren Partnerin oder Partner hängt und nicht loslassen kann, oder dass das verstorbene Kind so arg im Vordergrund steht, im Fokus, dass dieser Abstand nicht genug da ist, um sich um die anderen Kinder zu kümmern, sondern immer noch zu arg das verstorbene Kind im Vordergrund steht. Ich hatte kürzlich eine Klasse begleitet, wo eine Erstklässlerin drin gestorben ist, ganz plötzlich. Und da habe ich der Lehrerin auch gesagt, gestalten Sie ein Zimmer einfach einen schönen Platz für das Kind. Auch am Stuhl von dem Kind dürfen die Kinder ruhig auch Kuscheltiere mitbringen und alles Mögliche. Wir lassen den Platz frei. Das war vielleicht so 5 Wochen vor Ostern. Aber dann, wenn Ostern kommt, dann ist es gut. Dann machen sie mit den Kindern ein großes Feuer. Sie machen kleine Hölzchen, wo man Wünsche für das verstorbene Kind draufschreiben kann. Sie tanzen um das Feuer rum mit der Klasse. Eltern werden dazu eingeladen. Man wirft diese Hölzchen mit guten Wünschen ins Feuer. Die Erde wird sozusagen fruchtbare Erde und ein Teil steigt zum Himmel auf. Und dann werden Würstchen gebraten an dem Feuer. Und dann müssen auch die Sachen im Klassenzimmer wieder weggeräumt werden und vielleicht an den Friedhof gebracht werden oder zu den Eltern gebracht werden. Dann müssen diese Kinder auch wieder weitermachen. Und ich glaube, wenn die solche Erfahrungen machen, lernen sie was für ihr Leben. Sie lernen nicht nur was Kleines dabei, sondern was uns allen passiert. Wir müssen alle mit Abschieden irgendwann oder immer wieder einfach umgehen lernen. Ich habe hier noch ein Beispiel für den Trauerschmerz erfahren von meiner Doktorarbeit, die ich geschrieben habe. Da habe ich Eltern interviewt. Da hat eine Mutter, eine 16-jährige Tochter, bei dem Amoklauf in Winnenden 2009 verloren. Und die hat mir gesagt, sehr schlimm hat sie erlebt. Es dauerte 3 Tage, bis wir unsere Tochter wieder sahen. Lange wurde nicht gesagt, wo sie ist. Sehr belastend. Wir wussten lange nicht, wie sie starb und wissen es auch heute noch nicht richtig, ob sie noch länger bei Bewusstsein war, wer sie fand und so weiter. Es ist der Horror, welche Bilder ich im Kopf habe. Diese Bilder sind sehr schwierig, vor allem wenn es nach einem Suizid was passiert oder nach einem Unfall und die Eltern sich nicht die Möglichkeit haben, von dem Körper des verstorbenen Kindes verabschieden zu dürfen. Ich hatte damals das Glück, ich habe einen sehr liebevollen Vater gehabt, der damals, als meine Tochter gestorben ist, mit mir am nächsten Tag zu dem Bestatter gefahren ist. Und wir haben zusammen das kleine Mädchen gewaschen, schön angezogen, noch eine Windel angezogen. Mein Vater war sehr katholisch, der hat dann noch auch so Lottwasser drüber gemacht. Und wir haben auch die Lieblingskuscheltiere reingelegt in den Sarg. Und das heute weiß ich, wie wichtig das war, dass ich das machen durfte und konnte. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns alles wegnehmen lassen und alles die Bestatter machen lassen, die es sehr gut machen sicherlich, aber eine wichtige Traueraufgabe ist sicherlich auch diese Realität des Verlustes zu akzeptieren. Und ich bin davon überzeugt, dass es besser gelingt, wenn wir den Mut haben, dies zu tun. Ja, was sind Todesursachen von Kindern? Sie merken, ich spanne den Bogen relativ breit, aber bevor wir auf die Geschwisterkinder kommen, wollte ich mit Ihnen einfach mal auch dieses systemische Umfeld mal genauer betrachten. Im Alter von 5 bis 20 Jahren sind die meisten Kinder sterben an Krankheiten. Also man kann sagen, so ja, knapp ein Viertel an Unfällen, an Suizid. Und ganz wenige über einen tätlichen Angriff. Ich habe das die letzten 10 Jahre mir nochmal angeschaut für den Vortrag hier von dem Statistischen Bundesamt in Deutschland. Aber ich nehme an, dass es in Österreich genau die gleichen Bedingungen sind wie in Deutschland. Ich will jetzt nochmal auf den Suizid näher eingehen kurz. Sie sehen hier im Alter von 5 bis 15 Jahren gibt es Gott sei Dank sehr, sehr selten Suizide. Also ich glaube, die Zahlen haben immer zwischen 25 und 30 geschwankt, in dem Alter von 5 bis 15 Jahren. Und eine große Steigerung ist dann aber ab dem 15. Lebensjahr, wo dann einfach ein großer Anteil ist an den jungen Menschen, die sich auch das Leben nehmen. Es sind manchmal Dinge wie Liebeskummer mit 15, ganz furchtbar teilweise. Es ist manchmal einfach große Spannungen zu Hause, ganz furchtbar, manchmal, wo die Kinder nicht mehr weiter wissen. Also Dinge als Auslöser, wo die in ihrer Not schnell und Umständen in diesem Alter sich auch das Leben nehmen könnten. Im Alter sind es dann eher so bei den älteren Menschen überwiegend Männer ab 80, die einen sogenannten Bilanzsuizid machen. Das gibt es immer wieder, also dass sie einfach Bilanz ziehen, was habe ich in meinem Leben gemacht oder auch nicht gemacht und dann sagen, ich scheide aus meinem Leben. Sind überwiegend Männer. Man weiß gleichzeitig, dass im Frühjahr und im Herbst eine Häufung ist an Suiziden. Also es sind eher die Zeiten, die virulent sind für diese Bedingungen. lange innerlich vorbereitet. Plötzlich fahren sie mit dem Fahrrad zum Zug und werfen sich vor den Zug. Und manchmal geht es eben auch schief. Ich möchte dabei mir nicht den Lokomotivführer vorstellen, der dann anhalten muss, wie schwer belastet auch dieser dann ist. Ja, Trauer von Eltern. Ich hatte die Schwäbische Zeitung in Ravensburg hat mit mir einen Podcast gemacht über mich, wie ich mit meiner Trauer klarkomme. Und da war ich auch wieder so erstaunt, wie viel Bewegung dieser Podcast gemacht hat. Ich glaube, dass es ein Thema ist, überhaupt diese Trauer von über Kinder. Es ist so ein heikles Thema, wo mir viel zu wenig Leute sich auch darstellen und sagen, ich habe das durchlebt und ich habe es überstanden. Nicht ganz überstanden, aber ziemlich überstanden dabei. Ich glaube, dass es viel mehr Mut macht, als man ahnt. Ich bin sogar so verrückt, ich habe vor Jahren eine Clown-Ausbildung gemacht. Ich war heute Morgen noch in einem Heim für geistig Behinderte mit einer Kollegin und wir sind als Clown unterwegs gewesen. Und ich bin davon überzeugt, dass genau diese Anteile, dieser Humor wichtig ist an den Selbsthilfegruppen, um den Menschen Mut zu machen. Dass sie sehen, da ist einer, der ist zwar auch, der hat zwar Risse, aber der ist nicht zerbrochen an seinem Schicksal. Ich glaube, dass das oft hilft. Ich bin auch davon überzeugt, dass wenn ich eine Selbsthilfegruppe leite und selber Betroffener bin, dass es ganz anders ist, als wenn diese Eltern zu einem Psychologen, zu einer Psychologin gehen, die mit diesem Thema einfach fremdeln. Ich sage dann auch manchmal zu den Eltern, sie sind eigentlich jetzt wie in einer neuen Familie gelandet. Eine Familie kann man sich nie aussuchen. Und jetzt sind sie einfach in der Familie der verwaisten Eltern gelandet, wo sie entweder manche mögen, manche weniger mögen, so wie im normalen Leben eben auch, oder ja, wie in Österreich das wahrscheinlich auch nicht anders ist. Weil ich jetzt immer wieder auf ein paar Beispiele komme, habe ich nur einen Teil von meiner Doktorarbeit mal dahingeschrieben, dass Sie verstehen, um was es mir jetzt dann gleich geht, wenn ich zum Beispiel sage, was ist besonders hilfreich, was wurde beschrieben, weniger hilfreich und so weiter. Also ich hatte insgesamt 70 Interviews geführt mit Eltern, denen ein Kind verstorben ist. Es ist keine Riesenzahl, aber diese Untersuchung war so, ich habe viele Untersuchungen gesehen mit 20, 25 Kindern. Und deshalb liege ich mit 70 ganz gut im Mittelfeld. Man kann aber nicht sagen, dass so ist es einfach, sondern das ist einfach nur ein Orientierungspunkt, dass man sich besser vorstellen kann. Die meisten meiner Interviewpartner waren interessanterweise auch weiblich. Für mich war es wichtig, keine amerikanische Studie hinzuzuziehen, keine Studie aus England zu nehmen, wo es sehr viele Untersuchungen in diesem Bereich gibt, sondern ich wollte bewusst auch Eltern aus Deutschland haben mit unserer Trauerkultur, die ja vergleichbar ist wie in Österreich, ist es eigentlich gar kein Unterschied. Ja? Aber ich wollte einfach Eltern befragen, die nicht irgendwie in einem anderen Land leben, sondern die hier und im Jetzt leben und wollte gern wissen, wie gehen die mit ihrer Trauer hier in diesem Mitteleuropa um. Interessant war auch, dass 85% einer christlichen Religion angehört haben. Kommen wir nachher noch darauf, denn das hat einiges auch bewegt, auch Ärger in der Kirche dabei. Und es gab insgesamt bei den 70 Interviews haben 91 trauernde Geschwister teilgenommen, also auch sehr viele, alle Altersstufen. Die kürzeste Zeit nach dem Tod eines Kindes, die Interviews waren 5 Monate und die längste vergangene Zeit nach dem Tod 38 Jahre. Und auch die Person nach 38 Jahren war so emotional bewegt in diesem Interview, wo ich gedacht habe, oh Gott, da ist ja noch gar nichts irgendwie aufgearbeitet. Verdaut, das liegt ja immer noch schwer wie ein Kloß im Magen. Das ist mir nur wichtig, Ihnen zu sagen, um welche Eltern das jetzt geht und auf die ich dann sozusagen bestimmte Rückschlüsse ziehe. Eine Überlegung von mir war, Mütter und Väter fühlen sich nach dem Tod ihres Kindes in ihrer Trauer alleingelassen. War eine Frage der Interviews. Jetzt zeige ich Ihnen mal das Ergebnis. Die Eltern haben beschrieben, dass in 77% Freunde, 60% der Ehepartner, Hilfe sind. Der Ehepartner, natürlich Männer trauern anders wie Frauen. Große Diskrepanz dabei, Frauen können weinen, Männer wollen eher was organisieren, was tun. Da machen dann unter Umständen übertrieben Sport. Also die gehen oft in eine andere Richtung. Deshalb ist es ganz normal, dass der Partner nicht 100% eine Hilfe dabei ist. Die Familien und auch Selbsthilfegruppen wurden als hilfreich beschrieben. Als nicht hilfreich beschrieben für die Geschwisterkinder, also die überlebenden Kinder, wurde zu 69% die Schulen. Die Kinder, die nach dem Todesfall nach einer Woche dann wieder in die Schule kommen, obwohl alles in der Zeitung stand, haben oft am gleichen Tag wieder Mathearbeit geschrieben oder einen Deutschtest geschrieben. Und er wurde genauso bewertet wie bei den anderen Kindern, obwohl die wirklich teilweise wirklich richtig traurig oder traumatisiert waren. Also eine völlig gleicher Zustand, der sehr wichtig ist, den zu wissen. Und wo ich am meisten erstaunt war, dass Kriseninterventionsteams und die Notfallseelsorge bei Unfällen oder Suizid überhaupt keine Hilfe waren. Neulich hatte ich einen Vortrag bei der Notfallseelsorge in Ulm gemacht und dann habe ich das auch vorgestellt. Mit anderen Teilen dabei. Und dann sagte der Leiter zu mir, Norbert, ich bin erstaunt, 87%. Ich hätte gesagt 99%. Denn woher wollen wir denn den Blick haben auf die Geschwisterkinder, wenn wir in eine Familie kommen, mit der Polizei zusammen so eine Botschaft überbringen? Da sind wir selber so gefangen, dass wir diese Geschwisterkinder überhaupt nicht wahrnehmen oder in den Fokus nehmen. Und es sind oft die Kinder, die bei der Reanimation daneben standen, die das alles mitverfolgt haben, die man nicht aus dem Raum genommen hat und die eigentlich dann genau genommen so sich bewegen zwischen Trauer und Trauma. Also ein ganz schwieriges Feld dabei. Väter und Mütter finden nach dem Tod ihres Kindes einen neuen Bezug zu ihrem Leben. Eine wichtige Frage, die mich ja selber auch lange umgetrieben hat und beschäftigt hat. Sie sehen, was ich da gemacht habe als Doktorarbeit, war sozusagen wie eine Selbsthilfe für mich selber, um manche Dinge einfach besser zu verstehen. Da ist es sehr interessant, das N sind die Anzahl der Eltern, die das beschrieben haben. Und zwar, können Eltern mit ihrer Trauer umgehen, war die Frage. Wenn die Kinder krank waren, also meistens sind es onkologisch kranke Kinder gewesen oder Knochenmarktransplantierte oder ja, also einfach waren krank und man konnte sich innerlich darauf vorbereiten, dass es zum Tod von dem Kind kommt. Man erlebt es auf Station, vom Nebenzimmer, man liest mehr darüber, man macht sich auch diese Gedanken viel mehr. Und da haben von diesen 34 Eltern gesagt, nach 5 Jahren können wir damit ganz gut wieder umgehen, weil sie auch sich auch vorbereitet haben auf diese Trauer und einfach das in den Fokus genommen haben. Und nach 7 Jahren sagten dann fast die andere Hälfte, ja, jetzt können wir wieder weiterleben. Das heißt dann nach den 7 Jahren, es wurde nicht mehr zu Hause dieses tote Kind so in den Vordergrund gestellt, sondern eher ein Stück zurückgenommen und man konnte wieder in den Alltag gehen, man konnte auch wieder seine Hobbys nachgehen, das Essen hat wieder geschmeckt, man konnte auch mit seinen Partnerinnen, seinem Partner wieder anders umgehen. Anders war es natürlich, wenn der Tod unerwartet kommt, nach Suizid, Unfall. Da war das so, nach 5 Jahren haben auch die Hälfte der Eltern gesagt, ja, wir können so einigermaßen damit umgehen. Aber fast 30% haben es erst nach 12 Jahren gesagt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind 30 Jahre alt, plus 12 Jahre, das sind Sie 42, welche wichtige Periode in Ihrem Leben dann wirklich gefangen ist in dieser Trauer und Sie kommen aus dieser Nummer kaum raus, weil dieser Schock so groß ist. Da gehört sicherlich auch dazu plötzlicher Kindstod, vor allem aber Suizid oder auch diese Nachricht von dem Unfall, den man miterlebt hat oder der einem als Botschaft überbracht wird. Ganz schwieriger Punkt für Eltern, die ganz lange dann auch in dieser Trauerschleife sind und kaum daraus rausfinden und auch gar keine Hoffnung dabei richtig sehen. Die belastendsten Sachen für Eltern waren vor allem das Gefühl, alleingelassen zu sein. Das verstorbene Kind wird nicht mehr erwähnt. Ich habe in meinem Kalender von den Kindern, wo ich weiß, einfach aufgeschrieben, wann die gestorben sind. Und an diesem Todestag schicke ich immer kurz eine Nachricht oder kurz eine Karte oder so und schreibe oft nur drauf, ich denke heute an dich. Dann wissen die ganz genau und die haben mir dann oft schon gesagt, dass du noch daran denkst, das ist doch schon 5 Jahre her oder 7 Jahre her. Und so, und ich merke, wie wichtig das ist, dass diese Kinder nicht vergessen werden. In der Trauer, um das verstorbene Kind nicht verstanden zu werden, habe ich vorhin schon kurz erläutert, sind genau die Eltern, die auch zu Hause immer noch fast zu viel an Sachen haben von dem Kind. Und das Weiterleben, wo die Schränke einfach noch gefüllt sind mit den Kleidern von den Schränken, wo immer noch alles so ist, wie es vorher war und wo die Eltern einfach nicht loslassen können und da wenig Verständnis im Außen finden. Und ich bin mir sicher, wenn man diese Eltern einfach in Ruhe lassen würde, dann wird sich das mit der Zeit von alleine geben. Es nützt ja überhaupt nichts zu sagen, komm, ich helfe dir, den Schrank auszuräumen. Die Sachen gehören jetzt alle in den Kleidersammelstelle oder sowas dabei. Es ist keine Lösung. Eine Lösung ist vielleicht eher, Freunde einzuladen und sagen, sucht euch was aus. Nehmt was mit in dem Zimmer, was euch eine gute Erinnerung ist. Das kann ein T-Shirt sein, ein Stift sein, das kann aber auch ein USB-Stick sein oder was anderes dabei, dass die einfach dann mitnehmen. Also wenn Eltern ihre Kinder einladen, Kaffee und Tee machen, wenn sie als Kinder größer sind, sagen dann, sucht euch was aus, alles okay, was ihr mitnehmt. Die bringen das mit an den Tisch, jeder sagt noch, was er mit hat, was er gern mitnehmen will. Ein Pullover oft ist der Fall, eine Kette, ein Ring, alles Mögliche, was dem Jugendlichen eben wichtig ist, da dabei. Und sagen das dann nochmal und dürfen das dann als Geschenk mit heimnehmen. Große Hilfe dabei. Belastungen im Alltag funktionieren zu müssen. Es ist klar, das ist alles, es tut alles weh, der Körper tut weh, es lässt sich nicht richtig somatisch zuordnen dabei und die Erinnerungen kommen immer wieder. Auch vor allem, habe ich was falsch gemacht? In meiner Erziehung, habe ich denn überhaupt alles richtig gemacht, dass es dazu kam? Und wenn dann noch jemand sagt, zum Beispiel, also was du gemacht hast beim Schwimmen, hättest du einfach besser schauen müssen. Super schlecht für diese Eltern. Also die sind dann so am Verzweifeln, dass sie kaum mehr zurückfinden. So wie wenn man mir gesagt hätte, ja, warum bist du nachts nicht aufgestanden, hast nach deinem Kind geschaut? Dann wäre das vielleicht gar nicht passiert. Gott sei Dank gab es sowas nicht bei mir. Aber ich weiß Eltern, wo das Kind ertrunken ist, wo man dann gesagt hat, du hast dich doch gar nicht um dein Kind gekümmert. Was für verheerende Sätze von Nicht-Betroffenen oft, die schlimme Folgen haben dabei. Oh, Entschuldigung, habe ich was falsch gemacht oder ist es wieder da? Steht dran Medienwagen, aber es ist okay. Vor allem auch die Belastung der Geschwisterkinder, die dann ganz schlecht aufgefangen werden kann. Ein großes Problem auch, weil die Eltern so hilflos sind und selber so mit sich beschäftigt sind und gar keine Kraft haben, sich um die Geschwisterkinder zu kümmern. Wir kommen jetzt bald zu den Geschwisterkindern, wie Sie merken. Hilfreich hat sich wirklich gezeigt, Selbsthilfegruppen, Trauerseminare und Gespräche mit anderen betroffenen Eltern. Große Hilfe. Glück haben auch die, die Spiritualität leben können, egal in welcher Form, aber auch die Eltern, die es von ihrer Umgebung zugelassen bekommen, dass der Trauerschmerz einfach da sein darf. Lesen, schreiben, manchmal auch Therapien, etwas ganz Neues lernen und auch die Auseinandersetzung mit den anderen Kindern, die einen zwingen, morgens wieder aufzustehen. Die wollen einfach frühstücken. Die brauchen eine neue Windel oder die brauchen irgendwas. Das geht natürlich alles nur für die Eltern, die auch weitere Kinder haben. Ich hatte, wie gesagt, 10 Jahre eine Selbsthilfegruppe in Ulm, in Neu-Ulm, dann später in der Nähe von Biberach, wo ich jetzt wohne, geleitet. Es sind immer alle 4 Wochen so 10, 12 Elternteile gekommen, also wann sind viele gekommen, großer Not, sie sind teilweise 70, 80 Kilometer hergefahren, um Begegnungen mit anderen betroffenen Eltern zu haben. Also es hat eine große Dynamik ausgelöst und ich habe gemerkt, ich bin mit meiner Frau vor 1,5 Jahren umgezogen und die haben alle angerufen und gesagt, Robert, kann ich dir was helfen? Und viele Freunde hatten sich gar nicht gemeldet. Aber die waren da, obwohl ich viele fertig waren und wieder ihren Weg gegangen sind und sowas dabei. Ich habe gedacht, oh Gott, da bin ich ja wirklich in einer zusätzlichen Familie gelandet. Spannend ist natürlich auch immer die Frage, wie man sagt, wie viele Kinder haben sie. Also bei mir ist das so, 3 Lebende, ein Verstorbenes. Wenn ich jetzt zum Beispiel wo bin, wo mich keiner kennt und ich nur im Zug sitze und man redet nur so miteinander, sage ich immer, ich habe 3 Kinder. Weil ich will es gar nicht, dass ich irgendwie da mich oute. Wenn ich jemand Vertrauter bin, spreche ich immer von 4 Kindern, weil auch dieses 4. Kind seinen Platz finden muss in einem. Aber ich bin mir dem sehr bewusst und wir hatten dann auch lange in den Selbsthilfegruppen darüber diskutiert, wie verhalte ich mich? Habe ich jetzt noch 3 Kinder oder habe ich das eine Kind auch noch? Eine schwierige Frage dabei, über die es sich lohnt, darüber nachzudenken. Ja, jetzt kommen wir eigentlich auch zu dem Thema, weshalb Sie alle gekommen sind. Es ist jetzt auch schon viel Zeit vorbei, es ist höchste Zeit. Trauer von Geschwisterkindern. Da ist es, was ein großes Problem dabei ist eigentlich, dass Kinder so verschieden trauern. Vorschulkinder trauern ganz anders wie Grundschulkinder und Grundschulkinder wieder ganz anders wie Jugendliche und junge Erwachsene. Das macht natürlich die Trauerbegleitung enorm schwierig. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mal mitgebracht. Zunächst die Frage natürlich, die sind sehr belastet, auch körperlich und diese Kinder und psychisch sehr belastet, also viel mehr als man ahnt und viel mehr als man davon spricht. Es gibt einen sehr guten Film von Matthias Film, der heißt Wohin gehen wir, wenn wir sterben? Es ist ein Lehrfilm, wo man Berliner jüngere Kinder, so im Alter von 6 bis 8 Jahren, gefragt hat, was passiert dann, wenn du stirbst? Und die Aussagen sind so spannend, ich kann Ihnen den Film wirklich ans Herz legen, wenn Sie mal einfach mal woanders oder im Hospiz oder so einfach mit dem Thema etwas machen, wohin gehen wir, wenn wir sterben? Vorschulkinder. Ein 4-jähriges Kind sagt, die Toten schließen ihre Augen, weil ihnen sonst Sand hineinkommt. Sagen die. Bei den Vorschulkindern, die wissen noch nicht, dass der Tod unumkehrbar ist. Für die Kinder im Vorschulalter, die sehen das eher als einen vorübergehenden Zustand, als Schlaf oder als eine lange Reise. Deshalb ist es auch gut, wenn man mit Vorschulkindern auf dieser Ebene, auf diesem Niveau über das Sterben spricht und Bücher findet, wie auch hinten am Büchertisch bei Ihnen sind, die genau dieses Thema in Form von Bilderbüchern aufgreifen. Mir ist es selber oft schon passiert, dass ich ein Bilderbuch über Trauer gelesen habe und dachte, Mann, das ist ja viel besser als ein wissenschaftlicher Vortrag oder so. Ich habe die Dinge viel besser verstanden, weil diese Bilderbücher das manchmal so gut und mit so gutem Herz auf den Punkt bringen. Grundschulkindern, 6 Jahre altes Kind, sagt, wenn Opa im Himmel ist, wer liegt dann in der Kiste? Der macht sich da ganz anders Gedanken plötzlich drüber. Wenn die Mama dann sagt, ja, der Opa ist jetzt gerade hier im Himmel und man trägt es gerade in den Sarg bis zur Grabstelle dabei. Kinder im Grundschulalter, ist es so, schon 8-jährige Kinder kennen, dass alle Menschen, sich selbst mit eingeschlossen, einmal sterben müssen. Sie beginnen, großes Interesse dafür zu entwickeln, was nach dem Tod passiert. Ist auch das Alter, wo man auch mal eine Maus oder eine Katze oder ein anderes totes Tier, das man irgendwo findet, mal genauer betrachtet, was denn da eigentlich genau passiert ist. Sie sind sehr interessiert an diesen Dingen dabei. Bei Grundschulkindern, bei Geschwisterkindern kommt es zu heftigen körperlichen Auffälligkeiten, seelischen Auffälligkeiten. Ein gutes Zeichen ist immer Einbruch der schulischen Leistungen. Wenn ein Kind ganz normale Leistungen hat und plötzlich ist ein Trauerfall in der Familie und das Kind knallt in der Schule richtig durch, dann hat es ja in dem Moment nicht seine Intelligenz oder seine intrinsische Motivation verloren, sondern da ist was anderes im Busche. Man weiß dann ganz gut, wenn die Schule, wenn es da einbricht, das Kind, oder plötzlich kein Interesse mehr hat, schlechte Noten schreibt, einen schlampigen Schulranzen hat und so, da arbeitet irgendwas dann in diesem Kind, was nicht normal ist und wo man als Eltern oder als Erwachsene gut schauen muss, wie kann ich das ein Stück weit auch regulieren. Bei den üblichen Sachen wie Kopf- und Bauchschmerzen, Einnässen und Übergewicht sind eigentlich auch Phänomene, die immer wieder auftauchen und einfach auch Signale sind, wo man denkt, ich gehe vielleicht jetzt doch mal lieber zum Kinderarzt oder der mir dann auch den Weg weist, entweder zu einer psychologischen Beratungsstelle, bei uns ist es Caritas oder Diakonie überwiegend, niederschwellige Angebote. Oder wenn man sieht, es ist irgendwo wie ein Trauma dabei, wo man dann vielleicht auch an anderen Stellen Psychologen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder auch vielleicht mal die Kinderpsychiatrie einfach mal aufsuchen sollte und nachschauen lassen sollte, was es eigentlich im Moment mit dem Kind los ist. Ich habe viele ältere Menschen erlebt, ältere wie ich bin, die 70 waren, die in Vorträgen waren und die gesagt haben, Herr Nietzsche, ich habe mein ganzes Leben lang immer Herzschmerzen gehabt und kein Arzt hat das herausgefunden. Und erst jetzt verstehe ich, dass es genauso war, dass ich so ein Geschwisterkind war, das so vergessen war. Für das eigentlich, der eigentlich immer geschrien hat nach Aufmerksamkeit und es nicht bekommen hat. Jugendliche und junge Erwachsene, die haben natürlich, die sollten die Tragweite und Endgültigkeit des Todes erkennen. Ich mache vielleicht einen kurzen Schwenker, wenn Kinder geistig behindert sind, dann ist es natürlich auch, die sind in einem heftigen Trauerprozess und sind oft aberkannte Trauernde. Also man sagt dann manchmal, der ist doch behindert, der kann doch gar nicht so richtig trauern oder sowas dabei. Nein, das stimmt überhaupt nicht, sondern es ist wirklich so, dass man vielleicht dann sagen muss, wenn wir ein Kind haben im Alter von einem Grundschulkind mit einer geistigen Behinderung, befindet sich das unter Umständen auf einem Niveau von einem Vorschulkind in der Gedankenwelt. Und wenn ich dann dort ansetze mit Bilderbüchern oder mit entsprechenden Trauerarbeit, kann ich so ein Kind auch wieder ganz gut auch in der Trauer einfangen. Einmal habe ich eine Gruppe von einem Kind mit einer geistigen Behinderung, einem Jugendlichen, der gestorben ist, empfohlen, die sollen jetzt einfach in den Laden gehen und mit den Kindern zusammen Essenssachen kaufen, was jetzt das verstorbene Kind am liebsten gegessen hat, das einkaufen, zusammen kochen, den Platz leer lassen an dem Tisch für den Jungen und dann zusammen ein großes Essen machen mit allen Dingen, wo sie wissen, das hat er gern gegessen, getrunken, Nachspeise und sowas dabei und dabei von ihm sprechen. War ein guter Zugang, um auch diesen, um ranzukommen an diese Trauer mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. War ganz spannend dabei und auch sehr hilfreich. Das ZDF in Deutschland hat dann aufgrund meiner Arbeit, also haben die eine Sendung gemacht, das Zimmer meines Bruders, 37 Grad, sehr gut gemachter Film, wo dann einfach auch zwei Jugendliche vorgestellt werden in verschiedenen Situationen, wie die mit ihrer Trauer umgehen. Ist auch in der Mediathek abrufbar und am Anfang stand mein Name immer drunter, da war ich immer ganz stolz, aber irgendwann war er verschwunden, aber ich bin immer noch ganz stolz, dass es darüber eine Sendung gab, was eine gute Sendung ist, 37 Grad. Ja, Jugendliche und junge Erwachsene, das sieht natürlich ganz anders aus. Da geht es um Beziehungsabbrüche, die haben oft einen Freund, eine Freundin, 18, 19, und plötzlich will man von der nichts mehr wissen. Gell? Oder der verhält sich so blöd und so anders. Oder aber auch, die geben ihr Studium auf oder ihre Ausbildung, schaffen es einfach nicht mehr. Die sind so gefangen in diese Trauer, dass sie sich, die sind so blockiert, dass sie zunächst nicht mal gut reagieren können in der Welt, wo sie sich befinden. Oder die hören ganz laut Musik. Wie kannst du nur so laute Musik hören? Dein Bruder oder deine Schwester ist doch verstorben. Oder die gehen zum Tanzen. Oder die trinken sehr viel. Aber alles Ausdruck von ganz starker Trauer oft, die diese Jugendlichen oft beschäftigt. Ja, werden Geschwisterkinder, die noch eine Schule besuchen, in ihrer Trauer von ihren Schulen begleitet. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ganz schwierig, es gibt eine Dokumentation von Jula Grimm, der heißt Schattenrisse, kann man bei der mediaedition.de abrufen. Sehr spannender Film, wo genau diese Jugendlichen beschrieben werden in Interviews, wie die das erlebt haben, diesen Prozess. Ja, kurzen Sprung zurück. Wenn jemand stirbt, ist folgendes mal gewesen. Es wurde am Sitzplatz meines Sohnes, war eine Mutter von dem 16-jährigen Sohn, der an der Krankheit verstarb, seine Fotografie aufgestellt, ein kleiner Blumenstrauß dazu. Ungefähr eine Woche lang wurde mit seinen Klassenkameraden über die Situation gesprochen, der Unterricht nur bedingt durchgeführt, ebenso in anderen Klassen. Im Eingangsbereich der Schule wurde auch ein Foto aufgestellt und ein Kondolenzbuch, in das jeder Schüler, Lehrer, der wollte, etwas schreiben konnte. Dieses wurde dann mir überreicht. Wunderbar, das ist fast wie ein Märchen, aber das gibt es ganz oft. Schulen können das sehr gut, diese Kinder begleiten über Religionslehrer, Musiklehrer, Ethiklehrer. Also es gibt viele Lehrer, auch Deutschlehrer, die da echt was los haben. Die auch das ganz gut individuell in den Griff bekommen, einen guten Übergang zu gestalten, wieder zu dem Alltag, trotz Trauer. Aber die Geschwisterkinder, die ich gefragt habe, die haben gesagt, die Begleitung durch die Eltern, sehr hilfreich. 78% haben das beschrieben, haben auch gesagt, meine Eltern waren mir eine große Hilfe in dieser ersten Zeit und sind auch in meiner Trauer eine große Hilfe. Auch andere Familienmitglieder. Es gibt immer mal einen Onkel oder eine Tante oder einen Opa oder eine Oma, wo solche Kinder gut anbinden können, die dann Vertrauen haben zum Kind und die sehr, sehr hilfreich sind. Freunde, 80%. Es ist ja auch normal, man sagt ja auch, wenn Kinder dann so 14 sind, dann spielt diese Peer Group eine viel wichtigere Rolle als Eltern. Die binden sich dann in ihre Gruppe einfach ein, werden dann dort oft auch getragen und auch verstanden dabei. Aber die Begleitung durch die Schule für Geschwisterkinder haben 80% der Kinder als nicht hilfreich beschrieben. Eigentlich eine verheerende Zahl, wenn man an vorher gerade denkt, mit Kondolenzbuch und wie sorgfältig das alles war, ist es ein ganz starker Gegensatz und eine Diskrepanz, die eigentlich ganz leicht aufgelöst werden könnte, indem man die Geschwisterkinder da mehr einbezieht. Warum sind die da nicht zum Beispiel an so einem Tisch und haben das Kondolenzbuch, wo jemand reinschreibt? Warum können die nicht sich um den Blumenschmuck auch mit kümmern in dem Klassenzimmer von verstorbenen Bruder, Schwester? Also es gibt 100 Möglichkeiten, wo die sich könnten einbinden, wenn sie diese Chance haben. Wieder zu Beginn von meinem Vortrag, diese Traueraufgaben einfach leben dürfen. Und nicht nur passiv warten, bis die nächste Phase erfolgt, sondern einfach sagen, tu was in der Zeit. Ja, in Neu-Ulm gibt es ein großes Zentrum für trauernde Kinder, das nennt sich Lacrima, die Träne, die immer wieder Gruppen anbieten für trauernde Geschwisterkinder. Also wenn jemand sich dafür interessiert, lohnt es sicherlich Frau Bayer, die Angelika Bayer von den Johannitern zu suchen. Lacrima, große Organisation, die sich ganz toll in Gruppen mit Kindern beschäftigt. Weil es ist ja so, man kann Vorschulkinder zusammenbündeln, man kann auch Grundschulkinder zusammenbündeln. Und die so dazwischen sind, die kann man auch vielleicht sogar bei den Grundschulkindern bündeln. Aber wir können nicht Vorschulkinder und 18-Jährige zusammenbündeln in einer Gruppe, in einer Selbsterfahrungsgruppe, weil da einfach ganz verschiedene Bedürfnisse da sind. Klappt einfach nicht gut. Und Lacrima hat diesen Versuch unternommen, hat Leute ausgebildet und gesagt, wir versuchen jetzt dann so altersgerecht Gruppierungen zu schaffen, um dann zu sehen, was dabei passiert. Und die berichten eher von sehr positiven Erlebnissen, besuchen oft auch nach kurzer Zeit erstmal diese Familien zu Hause, schauen dann zum Beispiel, wenn die Kinder in dem Stockbett geschlafen haben, was machen wir mit dem Bett, mit dem anderen Bett, macht man vielleicht Kuscheltiere rein oder was macht man mit den Kleidern, sind sehr unterstützend dabei. Lacrima in Neu-Ulm. Es gibt ein Trauerbegleiter, der ist Roland Kachler, den ich sehr, sehr schätze, der auch im süddeutschen Raum wohnt und dem seine Ansätze ich sehr stark teile. Es geht dabei darum, ich habe immer bis heute das Gefühl, ich werde von meiner toten Tochter begleitet. Also die ist bei mir in der Nähe. Ich habe das auch bei meinem Vater oder meiner Mutter und fühle mich von denen begleitet, obwohl die nicht mehr da sind. Am Anfang hat mir das riesen Angst gemacht, weil es war mir auch ein bisschen unheimlich, wenn ich Auto fahre und plötzlich jemand neben mir gespürt habe. Ich habe dann im Rahmen meiner Doktorarbeit gelesen, dass es in Großbritannien eine große Untersuchung gab an Witwern und Witwen. Und in der wurde auch beschrieben, dass 80% dieser allein lebenden Personen immer noch ihren Partner immer noch innerlich so arg präsent fühlen und spüren, mit dem in den inneren Dialog gehen und was machen, dass dieses Gefühl trotzdem da bleibt. Wenn Sie jetzt für mich zum falschen Psychologen gehen würden, der würde sagen, jetzt ist mal gut, jetzt lassen wir das bleiben, jetzt sprechen wir von was anderem dabei. Aber ich glaube, mir hilft es auch, dieses Wissen, diese Nähe zu spüren, dass es einen Sinn gemacht hat, dass da jemand da war, der mich anders begleitet, nur anders begleitet als vorher im Leben. Der Roland Kachler hat in dem Buch Kinder im Verlustschmerz begleiten, ein relativ neues Buch, das nochmal zusammengefasst. Der hat dann gesagt, du darfst weiter lieben, also auch wenn das Kind nicht mehr da ist. Du darfst deinen geliebten Menschen weiter lieben und spüren. Dein geliebter Mensch ist an einem guten und sicheren Ort. Du darfst mit deinem geliebten Menschen laut, leise oder in Gedanken reden. Dein geliebter Mensch verzeiht dir, weil ihr Streit hattet oder du ihm etwas angetan hast. Dein geliebter Mensch freut sich, wenn es dir schon bald so gut geht, dass du ihn auch immer wieder vergisst. Spannende Frage. Ich hatte vor ein paar Jahren, war die Verlängerung von dem Grab angestanden, von meiner Tochter. Und ich habe meine Kinder gefragt, so, wer möchte denn von euch gern, dass wir das Grab beibehalten? Es kostet ja auch einiges. Mir war klar, ich möchte es behalten. Es ist eine Kindergrababteilung in Ulm. Und ich war trotzdem erstmal gespannt, was passiert. Und interessanterweise hat nur mein Sohn Julian, der heute da ist, gesagt, ich möchte es weiterbehalten. Also der eigentlich dieses Mädchen gar nicht kennengelernt hatte. Die anderen beiden, die haben gesagt, wir brauchen es jetzt nicht mehr für unsere Trauer. Ich bin froh, ich hätte es auch so weiterbehalten, egal was er gesagt hätte, da bin ich zu arger Dickschädel dabei. Aber trotzdem fand ich das auch sehr berührend, diesen Moment dabei. Also, er freut sich, auch wenn es ihm gut geht, dass man ihn auch immer mal wieder vergisst, dass es, man sich da nicht schämen braucht oder Schuldgefühle entwickeln braucht. Trostwörter, die überhaupt nicht trösten. Oh Gott, ich sag's Ihnen, wenn jemand sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Was für ein grandioser Spruch. Nicht alle Wunden heilen. Mit manchen muss man einfach leben lernen. Wir haben nicht diese Chance, dass alles verheilt und dann ist einfach alles gut, so wie heile Kuchen oder irgendwas. So ist es einfach nicht im Leben. Manche Dinge muss man einfach weiterleben. Der zweite Trostwort, den ich trösten, heißt, ich würde an so einem Schicksal zerbrechen. Mein Gott, ich würde zerbrechen in diesem Schicksal. Was für ein Satz, wenn man diesen sagt an eine Mutter, einen Vater oder einem Geschwisterkind, dass wenn ich deine Eltern wäre, ich wäre daran zerbrochen. 100 Mal gehört schon, aber genau genug ist es so, wenn man genau darüber denkt, womöglich hat man dann, wenn man nicht zerbricht, sein Bruder, seine Schwester nicht genug geliebt, wenn man daran nicht zerbricht. Also das gibt ein einfach zu denken, diese Trostwörter, die nicht trösten. Da gibt es ganz viele, wo ich immer dann denke, oh Gott, was sagen denn manche Menschen, die vielleicht in ihrer Not sich einbringen wollen, hätten sie doch lieber nur einen Kuchen gebacken und vor die Tür gestellt oder einen McDonald's-Gutschein vor die Tür gelegt oder irgendwas anderes gemacht. Aber nein, es gibt Trostwörter, die eher dann auch in der Nachdenklichkeit für diese Eltern ganz schön schwer werden. Ich habe Ihnen jetzt alles Mögliche erzählt, also sozusagen eine Theorie über FAST-Modelle und Traueraufgaben, dass man sich neu organisieren muss, über die Todesursachen von Kindern und die Trauer von Eltern berichtet und wollte dann auch wirklich an die Trauer von Geschwisterkindern kommen. Und Sie sehen, das ist was Systemisches. Ich kann das nicht herausschneiden und sagen, das ist alles ein Zusammenhang. Manche Eltern sind so, manche so. Es ist schwer zu sagen. Ich habe Ihnen aber noch was Gutes mitgebracht zum Schluss. Und zwar, ich habe einen Bekannten, einen Freund, der hat die kleinste Bühne der Welt, heißt Jörg Bäsicke. Das sieht man jetzt noch nicht gut auf dieser Folie, was abgeschnitten ist, der ganz klein da oben. Der hat ein ganz kleines Theater, wo er immer Puppentheater macht und alles Mögliche. Und der hat mir folgende Geschichte gesagt. Ein Mann ging zu einem Kunstschreiber, einen Kalligrafen, und bat ihn, schreib mir einen Segen für mein Haus, dass ich ihn über der Tür aufhängen kann. Der Meister nahm ein Pergament, Feder und Tinte und begann zu schreiben. Der Mann blickte ihm über die Schulter und rief entsetzt, aber was schreibst du denn da? Du schreibst, zuerst stirbt der Großvater, dann der Vater und zuletzt der Sohn. Das ist doch kein Segen. Das ist doch ein Fluch. Der Meister schüttelte den Kopf. Das ist ein Segen. Bedenke, wenn der Sohn vor dem Vater stürbe oder gar vor dem Großvater, könnte es ein größeres Unglück geben für euer Haus. Der Mann nahm das Blatt und sprach, da hast du wahr gesprochen. Ich verneige mich vor deiner Weisheit. Ich mag das, denn im Endeffekt ist es immer schwierig, wenn diese Generationsfolge durchbrochen wird. Das macht einem auch Angst. Und ich denke voller Schrecken im Moment an diese vielen Kinder, Mütter und Väter an der Ukraine, wo genau das passiert, wo die ganz schwer wieder ihre Generationslinie, vielleicht erst 5, 6 Generationen später, was sich ja auch im Dritten Reich gezeigt hat, mit vielen tragisch Überlebenden wieder einigermaßen ihre Geschichte in den Griff bekommen haben. Jetzt danke ich Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit, für diese schweren Sachen, die ich Ihnen gesagt habe. Und ich glaube, ich bin ganz genau im Zeitrahmen. Ich habe mich, glaube ich, genau 60 Minuten gesprochen gerade. Vielen Dank erstmal. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Nitsche. Sie können ganz, ganz gerne Ihre Fragen stellen. Ich würde nur darum bitten, dass Sie mir kurz ein Handzeichen geben. Das ist deswegen, damit nicht nur Ihre Antwort aufgezeichnet wird, sondern dass die Leute später auch die Fragen hören. Trauen Sie sich ruhig, vielleicht möchten Sie das eine oder andere vertiefen.
Sie Und wenn dürfen Sie mutig sich gerne. Sind, sagen Sie einfach Ihren Vornamen dazu.
Gerne. Ja.
Es war schwere Kost, schwer zu verdauen. Gell? Gar keine Frage dabei, aber nutzen Sie es aus, dass ich da bin und benutzen Sie mich einfach für Fragen, die Sie vielleicht noch haben oder die Ihnen durch den Kopf gegangen sind dabei. Und wenn Sie ganz mutig sind, dann können Sie auch was Persönliches sagen.
Hallo, Steffen mein Name. Ich bin ganz mutig und sage was Persönliches. Und zwar, klar, es ging jetzt hier hauptsächlich um die Geschwisterkinder. Da ich selber auch betroffen bin, meine Cousine ist verstorben. Mhm. Und damals ist natürlich wenig passiert auf die ganze Familie gesehen. Also es wird jetzt hier von Geschwisterkindern gesprochen oder den Nächsten, aber die Familie ist viel größer und die müssen auch viel arbeiten. Da denke ich auch, dass es sehr schwierig ist für Schule und so weiter, das abzufangen, auch für die ganze Familie dann diese Kinder abzufangen. Mhm. Ich wollte nur sagen, dass man die auch nicht vergessen darf, dass es weite Flügel schlägt.
Danke, Steffen. Das ist, glaube ich, was Wichtiges. Und zwar, ich möchte dazu vielleicht was Kurzes sagen. Und zwar, wenn ein Kind stirbt, ich mache mal, das ist sehr einfach gemalt und ich kann auch nicht richtig gut malen, dann sprechen die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in Deutschland überwiegend von Kreisen der Betroffenheit. Und zwar geht man davon aus, dass um das verstorbene Kind verschiedene Menschen trauern. Also es sind viele Kreise, ähnlich wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Und dann ist es eben so, in diesem inneren Kreis sind erst einmal zunächst nur mal die Eltern und die Geschwisterkinder, die besonders nahe dem verstorbenen Kind sind. Dann kommt die Familie oft, dann kommt die Schulklasse und dann kommen die Nachbarn, die auf einmal alle ganz genau dieses Kind gekannt haben und so viel wissen, aber die ganz weit sich im Außen, bei den Kreisen der Betroffenheit bewegen. Wichtig ist es natürlich dann auch zu wissen, der innere Zirkel benötigt eine ganz andere Form von Aufmerksamkeit. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ist es nur ein Drittel dieser Personen, die wirklich so verzweifelt sind, dass sie ganz viel Input brauchen. Der zweite Kreis, das ist der, den du, Steffen, gerade angesprochen hast, Cousin, Cousine, muss natürlich auch aufgefangen werden. Und da muss es wieder ein eigenes Netzwerk geben. Es muss auch ein Netzwerk für die Schule geben und vielleicht auch, wenn man Glück hat, nicht nur die Trauerfeier, sondern auch ein Netzwerk außenrum. Und jeder trauert anders. Und es kann durchaus mal sein, dass sich jemand hier in der Schule, ein Freund von diesem Kind bewegt, der plötzlich hier rein katapultiert wird und ganz nahe dabei ist. Und dieses abzuwägen ist so schwierig, aber sehr wichtig dabei. Und ich weiß auch, dass die Schulpsychologen, Schulpsychologinnen oft dann in diesen Kreisen der Betroffenheit arbeiten. Kann man auch gut im Internet wiederfinden. Gibt es viele Beispiele über diese Kreise dabei, damit man einfach klarer abschätzen kann, wo müssen wir uns ganz dicht hingehen. Und vor allem auch, wenn es einen Suizid in der Schule gab, Folgesuizide, es war äußerst heikel dabei, zu schauen, wen müssen wir gut einfangen, dass das Ganze nicht noch größer wird. Mhm. Danke für die Frage.
Mhm. Ich bin Isolde. Was mich sehr beschäftigt ist, unsere erstgeborenen Zwillinge sind verstorben und dann haben wir noch zwei Söhne. Und es ist schon lange her und der letztgeborene Sohn hat ungefähr mit 30 Jahren eines Tages auf einmal gesagt, Mama, wäre ich überhaupt da, wenn die Zwillinge gelebt hätten? Mhm. Und wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, wir haben auch darüber gesprochen, wir haben ein Grab. Mich beschäftigt das so, diese, was haben wir vergessen? Wieso kommt das auf einmal? Mhm. Was hätte man auffangen können?
Ich bin überzeugt davon, Sie haben überhaupt nichts vergessen. Und es ist gut, dass es zu dem Punkt auftaucht. Es ist ja gerade auf diese Schnittstelle, Ihr Sohn ist 30 jetzt, oder? Oh, schon noch älter. Aber damals, nur von 30 geboren. Das ist natürlich auch die Zeit, wo man dann beginnt, selber eine Familie zu gründen, sich Gedanken zu machen über die eigenen Kinder. Wie ist meine Geschichte dabei? Was gebe ich meinen Kindern mit? Und da tauchen diese Fragen auch auf. Und die sind eigentlich gut, dass sie auftauchen. Und die sprechen für ein tiefes Vertrauen, wenn Ihr Sohn mit so einer Frage auf Sie zukommt, obwohl Sie das wahrscheinlich als Eltern erstmal fast umhaut. Ja. Aber eigentlich ist es eine gute Frage und es ist eigentlich ein Teil der Trauerarbeit, sich auf so eine Frage auch einzulassen. Und es kann auch sein, ich weiß nicht mehr, ob mein Sohn auf die Welt gekommen wäre, wenn die Hanna gelebt hätte. Ich weiß es nicht. Und Sie wissen es auch nicht. Ich
weiß nicht sicher, weil ich vier Kinder wollte.
Ah, okay. Aber Sie haben jetzt vier Kinder.
Ich habe vier Kinder.
Ja. Und das ist das Wichtige. Und jedes Kind hat einfach einen individuellen Platz in ihrem Herzen und so kann es auch in seinem Herzen ein individueller Platz sein. Man weiß aber bei Familienaufstellungen und so, dass genau diese Kinder, die verschwiegen werden, dann heftig auftauchen. Aber so, was Sie gerade erzählt haben, ist ein gutes Beispiel dafür, für viel Vertrauen und alles richtig gemacht zu haben. Trotzdem Schicksal, wenn Zwillinge sterben, ich weiß, eine Familie, da sind auch die Zwillinge gestorben und die haben dann wieder Zwillinge bekommen. Und die waren schon ein bisschen größer und die hatten immer riesen Angst, gerade in der Zeit, wo diese Erstgeborenen verstorben sind. Und ich weiß, wie schwer die Frau immer noch mit sich ringt dabei. Und wie schwierig es ist, in der Partnerschaft mit der Trauer dabei umzugehen, weil Männer und Frauen einfach so furchtbar verschieden trauern dabei. Interessant ist, bei meinen Untersuchungen war das so, die amerikanischen Studien haben oft berichtet von Trennungen. Und ich habe damals auch gedacht, oh Gott, wir müssen sofort Paartherapie machen. Wir müssen sofort irgendwo hingehen, der uns berät. Wir haben das relativ schnell abgebrochen. Ich bin dann auch sofort in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Ich bin gleich wieder rausgegangen, weil ich gedacht habe, das schaffe ich gar nicht, diese Schicksale von diesen anderen Eltern zu hören. Das war mir alles viel zu dicht. Oft ist es deshalb auch besser, seit 6, 8 Monaten nach dem Tod erst zum Beispiel in eine Selbsthilfegruppe zu gehen und sich da so ganz leicht mit beeinflussen zu lassen, Dinge zu hören da dabei, aber vorher wirklich den ganz eigenen Trauerweg zu leben. Und das Schlimme ist, es ist ja ein Weg, wo es nicht kein Navi gibt, sondern man ist wirklich furchtbar allein, muss seinen eigenen Weg dabei finden. Und das macht es ja so schwierig in dieser Trauer. Ich hatte vor 3 Jahren eine Mutter gehabt, der Sohn ist mit 5 Jahren, war der, glaube ich, alt, ganz plötzlich verstorben, war ein Kindergartenkind. Und ich bin dann, habe der Mutter empfohlen, der hatte schöne Locken, der verstorbene Junge, diese abzuschneiden ein rotes Schleifchen rumzumachen und dann den liebsten Verwandten dieses Schächtelchen mit der Locket weiterzugeben. Das war sehr berührend, aber dieses Tun hat der Mutter geholfen, um besser in ihre Trauer zu kommen und besser Abschied zu nehmen. Danke für die Frage. Aber es geht immer um irgendwie auch um eine Schuld. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was versäumt? Aber ich glaube, die sich schuldig sprechen, die gehören in den Sack und da wird draufgehauen. Entschuldigung. Weil die Erfahrung zu machen und da alles richtig zu machen, ist es so wie bei der Kindererziehung. Wie oft macht man einfach was falsch im Außen? Ist zu streng oder zu hart oder irgendwas oder zu weich? Aber wir sind einfach alles Menschen.
Merle Jutz, sie hat eine kurze Frage zu einer ziemlich frühen Folie, die Sie gezeigt haben, wo diese unterschiedlichen Phasen waren, wo denn dieser Punkt 3, der Punkt der tiefsten Trauer,
ja.
Aus Ihrer Erfahrung, in welcher Zeitspanne kann sich dieser tiefste Punkt bewegen nach dem Tod von einem Kind?
Eine ganz schön schwierige Frage. Es kann sein, dass dieser Punkt sehr früh kommt, also wenn der erste Schock klar wird, was da passiert ist. Das kann sehr früh sein, nach einer Woche. Es kann aber auch sein, dass der tiefste Punkt erst nach einem Jahr kommt. Das kommt darauf an, wie die Umgebung ist, wie die eigene Resilienz der Person ist, wie viel sie auch aufgefangen wird, wie viel sie zulässt, aufgefangen zu werden. Es gibt viele Eltern, die dann auch berichten, ich möchte meinem Kind nachfolgen, die eigentlich noch leben, aber nicht mehr hier auf dieser Welt richtig sind. Ganz schwierig dabei, also die ihr Leben aufgeben, obwohl noch so viel Schönes außenrum da ist, die plötzlich euren Partner, ihre Partnerin nicht mehr wahrnehmen können, die anderen Kinder nicht mehr wahrnehmen können. Man kann das, es gibt keinen genauen Zeitpunkt dafür. Es gibt die Eltern, die schreien dann plötzlich nach ein paar Tagen, weil sie begreifen, was da ist. Ich weiß noch, ich habe auch einmal geschrien, und zwar, es kamen immer wieder Pampers. Die Firma hat weiterhin uns immer wieder Probepackungen geschickt nach dem Tod. Und zwar, da stand dabei, jetzt ist ihr Kind 8 Monate alt und braucht eine andere Windeln. Und wo die dann im Briefkasten waren, habe ich dann mal dort einen Brief hingeschrieben. Aber das gab es nach 12 Monaten kein Federnpäckchen. Das sind natürlich Dinge, die einen immer wieder voll umhauen dabei. Oder der Rettungsdienst hat uns am nächsten Tag, lag gleich eine Rechnung im Briefkasten, wo drauf stand, erfolglose Reanimation, zahlbar sofort ohne Abzug. Wunderbar einfühlsam, wunderbar in den Schmerz hinein sozusagen wehgetan dabei. Gut war zum Beispiel Leute, die anrufen und nichts gewusst haben, denen ich dann immer wieder gesagt habe, du, die Hanna ist tot. Das hat mir geholfen, das immer wieder zu realisieren und immer wieder zu sagen dabei. Bei uns war das so, meiner Frau ging es damals sehr schlecht, die war kaum zu stabilisieren in diesem Moment, hat sich aber dann wieder gut stabilisiert nach so 6 Monaten. Ich war damals Rektor von dieser Schule, bin plötzlich umgefallen, musste ins Krankenhaus, hat Magen-Darm-Untersuchung gemacht, Herzuntersuchung gesagt, nichts gefunden dabei. Und da ging es mit, da war ich wahrscheinlich erst an diesem ziemlich tiefsten Punkt, aber ich weiß nicht, ob es nicht noch tiefer ging. Diese Nächte, es gibt einfach furchtbare Momente, wo man jeden Morgen aufwacht, immer am Donnerstag früh um 6 Uhr, wo man das Kind gesehen hat. Irgendwann ist es dann nur noch einmal im Monat, dieser Tag dabei. Und dann ist es, wenn man Glück hat, länger. Aber es hängt einem lange an. Deshalb kann man das nicht so genau sagen, weil es immer darauf ankommt, wie wir gebaut sind und in welcher Umgebung wir leben. Aber die Frage ist berechtigt. Es gibt aber keine klare Antwort darauf. Und wenn einer die gibt, dann toll. Danke.